So, jetzt dieser letzte Punkt da, vorletzte, das Parlament. Und da geht es wieder ein bisschen ans Lesen. Die Funktionen des Parlaments. Ja, erst werden sie bloß aufgezählt. Regierungsbildung, Kontrolle der Regierung, Gesetzgebung, Repräsentation, Legitimation. Und dann geht es rein ins Argumentieren. Legitimität in der modernen parlamentarischen Demokratie beruht zum einen auf der Befriedigung sozialstaatlicher Leistungsansprüche, zum anderen auf der funktionierenden Kommunikation zwischen Parlament und Öffentlichkeit. Und schwer ergibt sich, dass, idealtypisch betrachtet, ein Teil der dem Bundestag zugeschriebenen Funktionen auf Evidenz, ein anderer auf Effizienz abzielt. Das bedeutet für die Verfahrensstruktur gewiss, dass sachrationale Abstriche an totaler Transparenzerwartung der politischen Öffentlichkeit angebracht sind. Mehr aber noch bedeutet es, den Zwang zur Organisation parlamentarischer Willensbildung unter dem Aspekt ständiger demokratischer Legitimation. Das heißt Zwang zur öffentlichkeitsorientierten Wahrnehmung der Bundestagsarbeit. Als Gesamtaufgabe des Bundestags lässt sich daher bestimmen, Legitimation durch Kommunikation und Effizienz. Da aber auch die parlamentarische Leistungsfähigkeit der kommunikativen Vermittlung im politischen Prozess bedarf, erscheint ohne Widerspruch zum Postulat multidimensionaler Optimierung eine weitere Zuspitzung erlaubt: Legitimation durch Kommunikation. Der spätmarxistischen Grundsatzkritik an dieser Legitimationsfunktion kann systematisch nicht gefolgt werden, als sie vom Konzept der Herrschaftslosigkeit und Selbstregierung des Volkes im Wortsinn ausgeht. Mit der Herrschaft fiele natürlich auch das Problem der Legitimation dahin. Da es aber keine funktionsfähige Alternative zum System repräsentativer Selbstregierung der Gesellschaft, also zur modernen Demokratie als legitime, verantwortliche und rechtsstaatliche Herrschaftsordnung gibt, bleibt Herrschaft bestehen, ihre Legitimität hingegen ein entscheidender verfassungsgeschichtlicher Fortschritt und ihre ständige Legitimation das wichtigste demokratische Postulat. Also, was sagt der da? Der sagt, er fängt an und sagt, das Parlament hat mehreres zu leisten. Einerseits muss es das, was es tut, der Öffentlichkeit gegenüber erklären. Andererseits muss es effiziente, nützliche Beschlüsse fassen. Das könnte man noch gelten lassen. Aber weil ja auch die effizienten und nützlichen Beschlüsse dem Volk erklärt werden müssen, damit das Volk einsieht, dass es in seinem Interesse ist. Deswegen können wir die Effizienz ganz vergessen und überhaupt sagen, es reduziert sich alles rundherum auf Legitimation durch Kommunikation. Ist gleich, das Parlament hat die überragende Aufgabe, das, was es tut, zu rechtfertigen, damit das Volk einsieht, dass es in seinem Sinne ist. Also auch da wieder, die Herstellung der ideellen Einheit der Regierenden und der Regierten ist der Oberzweck des Regierens. Das ist der Punkt, da möchte ich mal sagen, hat denn der Staat überhaupt nichts anderes mehr zu tun? Geht es nun gar nichts anderes als ums Rechtfertigen? Ja, diese Autoren sagen richtig, worum es immer geht, in Wahrheit geht es ums Rechtfertigen.
Ich verstehe es nicht, weil es geht ja um das Parlament. Vielleicht hat er ja noch nicht behauptet, dass das Parlament nicht der ganze Staat sei.
Okay. Was macht das Parlament? Es beschließt die Gesetze und beschließt damit das Programm und den Handlungsrahmen, in dem die Exekutive operiert. Das könnte man doch erst mal sagen. Da könnte man sagen, und darin ist die ganze Staatsräson niedergelegt. Alles das kommt bei ihm vor unter dem Stichwort Effizienz. Und er macht richtig Schrittfolgen, von denen er sagt, Effizienz gut und schön, aber letzten Endes ist auch Effizienz eine Frage der Legitimität. Also Legitimität herstellen ist das Überragende, ist die überragende Aufgabe des Parlaments. Und da kann ich schon dazu sagen, wir hatten das überhaupt nichts anderes mehr zu tun.
Ja, das sagt ja, Legitimität und Effizienz. Der Effizienzregister, das ist Gesetzgebung ist. Aber dagegen zu sagen, hat das Parlament nichts anderes zu tun, ist jedoch da auch in den Parlamentsgesetzgebungen die Legitimierung dessen, was die Regierung gerade vorhat.
Er benennt Effizienz und dann macht er noch einen Schritt. Da aber auch die parlamentarische Leistungsfähigkeit der kommunikativen Vermittlung im politischen Prozess bedarf, erscheint ohne Widerspruch zum und so weiter, erscheint erlaubt. Legitimation durch Kommunikation. Das ist die überragende Zwecksetzung, die er dem Parlament zuweist. Jetzt darf man sich jetzt mal erstmal nicht täuschen lassen. Natürlich sind Parlamentsdebatten an die Öffentlichkeit gerichtet, zumindest auch an die Öffentlichkeit gerichtet. Und in den Parlamentsdebatten wird ja der gute Sinn der Rentenreform, der gute Sinn von was auch immer beschlossen wird, behandelt und auch kontrovers abgewickelt. Das ist ja nicht der Punkt, dass das nicht geben würde. Nur, was hier gesagt wird, heißt, das Parlament, wie übrigens die anderen Elemente des politischen Prozesses, haben die überragende Aufgabe, die Einheit von Regierten und Regierenden herzustellen. Und das ist schon, oder auch da möchte man noch sagen, könntet ihr euch nicht mal umgekehrt daran erinnern, dass man die Einheit bloß herstellen muss, weil ein Gegensatz im Spiel ist? Könntet ihr euch mal dem Gegensatz zuwenden, wenn er schon immer bemüht seid, ihn, dass er überbrückt gehört? Nein, die sagen, den Gegensatz wenden wir uns nicht zu. Wir wenden uns den Leistungen der Einheitsstiftung zu. Die interessiert uns. Und dann, und das ist die ja finale Botschaft über den politischen Prozess. Er ist die immer wieder neue Herstellung, die prozessierende Einheit von oben und unten. Und damit ist die Frage, ob der Staat in Ordnung geht, nichts, was man noch theoretisch behandeln könnte oder sollte, sondern das ist ja praktisch das, was dauernd passiert. Er sagt ja dauernd, inwiefern er in Ordnung geht. Also das ist das, worauf ich da raus will. Am Schluss ist der ganze Gegensatz, der traktiert wird, bloß die Unterstellung für das, was daraus als Aufgabe deduziert wird, nämlich die Einheit von oben und unten herstellen. Und das ist jetzt der große Begriff der modernen Demokratie. Sie ist die prozessierende Herstellung der Zufriedenheit des Volks mit dem Staat. Ja. Das finde ich ist der Hammer dieses Zitats. Und mit diesem Kerngedanken hat die Politikwissenschaft, die ja auch manchmal richtig sagt, habe ich vorhin schon gehabt, Staatswissenschaft will sie ja nicht mehr sein, Demokratiewissenschaft will sie sein. Damit hat die Politologie ja ihren Gegenstand. Ich bin ja schon sehr früh in dem Vortrag drauf gekommen, was ist denn eigentlich ihr Gegenstand? Der politische Prozess. Und was ist der politische Prozess? Diese Herstellung der Einheit von oben und unten. Natürlich, in dem politischen Prozess gibt es die Extreme, die Regierten, die Regierung, die ganzen Vermittlungsinstitutionen. Aber worauf kommt es bei all dem an? Dass die sich einig werden. Und mit dieser Idee tritt die Politikwissenschaft jetzt an, nicht nur als sie hat einen guten Sinn der Staatsmacht. Nicht nur sie hat ein Sollen, das sie der Welt vorträgt, ja, eine normative Idee, sondern die Politikwissenschaft tritt mit dem Gedanken an und sagt, sie hat damit das Sachgesetz des modernen politischen Prozesses. Legitimität herstellen ist das Lebenselixier des politischen Prozesses. Mündet in einer brutalen Tautologie. Lesen wir mal das letzte Zitat. Das ist von dem Habermas. Er hat einmal eine Schrift gemacht, die hieß Legitimationsprobleme im modernen Staat, heißt es hier. Es gab auch mal Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus. Da steht so: Wenn es dem Staat nicht gelingt, die dysfunktionalen Nebenwirkungen des kapitalistischen Wirtschaftsprozesses in den Grenzen zu halten, die vom Wählerpublikum noch akzeptiert werden. Wenn es auch nicht gelingt, die Schwellen der Akzeptabilität selbst zu senken, sind Erscheinungen der Delegitimation unvermeidlich. Also merkt ihr erstmal, worum es hier geht. Der ist auch dabei zu sagen, die Legitimität, das heißt also das Bewusstsein der Regierten, dass es in Ordnung geht, wenn sie regiert werden. Die Legitimität ist nicht nur der Zweck, sondern der Sachzwang aller Politik im modernen Staat. Legitim, das müssen sie hinkriegen, dass sie für legitim gehalten werden. Und jetzt kommt er und sagt, und wenn sie das nicht hinkriegen, dann werden sie nicht mehr für legitim gehalten. Also, wenn sie es nicht schaffen, die dysfunktionalen Nebenwirkungen des kapitalistischen Wirtschaftsprozesses, also das heißt schon sowas wie die sozialen Schäden und Opfer, in den Grenzen zu halten, die vom Wählerpublikum noch akzeptiert werden, na, dann werden sie nicht mehr akzeptiert. Wenn es auch nicht gelingt, die Schwellen der Akzeptabilität selbst zu senken, habe ich immer ein wenig gerätselt, wieso es das Senken heißt, er hätte auch erhöhen, anheben sagen können. Aber meinen tut er, wenn es auch nicht gelingt, den Bürgern anzugewöhnen, dass man sich halt mehr gefallen lassen muss, dann sind Erscheinungen der Delegitimation unvermeidlich. Dann halten die Bürger das Regiertwerden nicht mehr für legitim. Merkt man, die haben nur den einen Gedanken. Legitimität herstellen ist der Zweck und die Aufgabe der Politik und das Erfolgskriterium. Und wenn sie das nicht hinkriegen, dann ist das Regieren tatsächlich nicht mehr legitim und dann ist die Revolution legitim.
Ja, generell ist es nicht so, nochmal, dass die Demokratie und der demokratische Prozess ihre Produktivität für die Herrschaft wahren haben, dass sie alle Schäden, die sie dem Volk bereiten, ihm so vermitteln, dass die einen Anknüpfungspunkt finden, das hinzunehmen. Und wenn es nicht der Fall ist, dann kracht es irgendwie. Also so verstehe ich das. Und da verstehe ich den Einhang nicht, das sei an sich absurd.
Erst einmal ist absurd, dass welche nicht von dem reden, womit die Politik sich bei den Bürgern unbeliebt macht, sodass überhaupt der Prozess der Legitimitätsstiftung fällig und nötig ist. Dafür interessieren die sich nicht. Die interessieren sich dafür, sie weisen den Institutionen die Funktion zu, das Bewusstsein, dass es in Ordnung geht, das Regieren herzustellen. So, das ist mal das Erste. Da war mein Satz mit, hat denn der Staat überhaupt nichts anderes zu tun, als Legitimität herzustellen? Das ist das eine. Und das zweite ist folgendes. Gerade wenn man deine Rede nimmt, ist das nicht die große Leistung der Demokratie, dass die Regierung den Regierten oder von den Regierten auf die eine oder andere Weise durch all die Institutionen und Mittel der Zustimmung am Schluss sich die Zustimmung wirklich einkauft. Ist es nicht so? Dann kann man sagen, ja. Bloß wenn man diesen Prozess der Zustimmungsgewinnung analysieren würde, dann würde man ja Abscheu davor kriegen. Du hast ja auch Abscheu davor. Du drückst ja auch diese Geschichte als Kritik der Demokratie aus. Die drücken es aus als, na darum geht's doch schließlich. Ja, wenn ich die Methoden, sagen wir mal die Methoden der Wahlwerbung, wenn ich die durchgehen würde, der Waschmittelwerbung, der ganzen Plakate und der Gesichter, die von den Plakatflächen grinsen vor der Wahl. Wenn ich mir das hernehme, Wahlversprechen, von denen jeder weiß, dass sie sowieso nicht gehalten werden, Dann Wahlen, in denen drum argumentiert wird, Wahlversprechen sind natürlich unseriös. Und so weiter. Wenn ich mir das alles vornehme, da komme ich doch drauf, da wird ein Gegensatz überbrückt, den sollten sich die Leute lieber nicht überbrücken lassen. Die Leute sollten sich nicht einleuchten lassen, dass dann doch letztlich eine Einheit von oben und unten herrscht. Die Politikwissenschaft steht da ganz funktionalistisch dazu. Die kümmert sich gar nicht um das Wiederherstellung, was lauter Kritik und Abscheu hervorrufen würde, sondern sie kümmert sich um die Funktion. Und die Funktion sagt sie den Institutionen nach und nennt darin den guten, den von ihr gemeinten guten Sinn der Institutionen. Also das ist schon ein Unterschied.
Aber den beschäftigt sie sich ja doch, wenn sie fragt, wie funktioniert Wahl und Verlässlichkeitswahl. Ich habe gerade nicht verstanden, mit wie beschäftigt sie sich nicht, aber mit Funktion. Also jetzt diesen Gegensatz.
Was ich gemeint habe ist, würden Sie sich beschäftigen zum Beispiel mit der Frage, wie kriegt man eigentlich einen Bürger zum Wählen und was macht er eigentlich, wenn er wählt? Und dann würde die Antwort heißen, mit lauter Dummheiten kriegt man ihn zum Wählen und wenn er wählt, macht er eine Dummheit. Ja, sagen wir mal. Und wenn man das ernst nehmen wollte und durchnehmen wollte, dann käme keine, das ist die große Leistung der Demokratie, sondern das ist die ekelhafte Leistung der Demokratie raus. Jetzt das Fach geht anders vor. Es befasst sich gar nicht mit dem Bürgerwillen und dem, was vom Bürgerwillen nicht zum Staat passt, oder mit dem Staatswillen, was der dem Bürgerwillen zumutet. Damit befassen Sie sich gar nicht. Sie befassen sich damit, dass es offensichtlich nicht dasselbe ist, aber wollen gar nicht wissen, worin der Unterschied oder der Gegensatz besteht. Haben dann aber ein großes Interesse an Funktionszuweisungen an Institutionen, die den Gegensatz alle überbrücken sollen. Ja, also endlos viele Brücken gibt es in unserer Gesellschaft. Immer zu Brücken. Bloß was an den Enden der Brücken ist, das interessiert sie nicht. Warum sie es überhaupt braucht, die Brücken, das interessiert sie nicht. Den ganzen Institutionen immer zu die Brückenfunktion zuweisen. Das ist eigentlich das, was da theoretisch passiert.
In gewisser Weise wird in der politischen Theorie schon die Frage beantwortet, warum braucht es die Brücken? Und dann kommt man auf die Antwort, die du ja schon am Anfang dargelegt hast, der Mensch ist dem Menschen ein Volk oder sonst was und es braucht den Staat. Also die Frage, die Sie sich ja eigentlich stellen müssten, ist ja, was ist die Wahl und was passiert da nicht? Weil die Frage, warum brauchen Menschen, das stellen Sie sich ja schon.
Ja, und das, da meine ich, ist es wichtig zu sehen, dieses, warum brauchen die Menschen das, das stellen sie sich sehr abgetrennt. Das sind dann wieder die guten alten Theoretiker aus der frühen Neuzeit gut. Sehr abgetrennt von der Beantwortung dessen, was der Staat hier und heute macht. Um es mal anders zu sagen, um eine Vorstellung zu geben. Würden Sie sagen, naja, die Bürger brauchen den Staat, wenn sie Privateigentümer sein wollen, weil das kann man nicht sein ohne eine Staatsgewalt, die das eigene vor dem Zugriff anderer schützt. Damit überhaupt das, was mir gehört, zu meinem Machtmittel macht, mir andere dienstbar zu machen. Würden Sie das sagen? Na, käme glatt raus, den Staat braucht es für einen sehr zweifelhaften Zweck. Ja? Für einen Zweck, über den müsste man mindestens erst mal reden können. Aha, soll es denn dann Privateigentum geben? Ist denn das dann die Kooperation in der Gesellschaft, die man vernünftig findet? Das wird aber gar nicht gemacht. Sondern es wird an der Menschennatur, die über den anderen Menschen herfällt, abgezogen. Das ist ja dann praktisch, das ist ja nicht mehr diskutierbar. Also würden Sie an den wirklichen Leistungen des Staats ansetzen und sagen, naja, nehmen wir mal unseren Staat, was treibt er denn wirklich? Er treibt das Wirtschaftswachstum voran. Das ist die wichtigste Aktion nach der Seite des materiellen Staatshandelns. Das kommt in der politischen Wissenschaft irgendwann irgendwo mal vor. Aber gleich wieder als Problem der Vermittlung, gleich wieder als Problem der Ausgewogenheit. Es kommt einfach nicht vor. Da können wir doch sagen, was machen Sie denn, wenn Sie das Wirtschaftswachstum vorantreiben? Tja, dann käme schon raus. Da macht sich der Staat sehr direkt zum Parteigänger der Interessen derer, die halt die Wirtschaft ausmachen, der großen Firmen, der großen Eigentümer, des Kapitals. Und der Staat zwingt den anderen, zum Beispiel mit dem Niedriglohnsektor des letzten Jahrzehnts, auf, sich für deren Bedürfnisse auf eigene Kosten nützlich zu machen. So, das wäre jetzt mal, eine Botschaft. Wenn man so drüber redet, kommen so konstruktive Auskünfte nie mehr raus. Wenn ich aber sage, es gibt da Vielfalt von Bürgerwünschen und es kann natürlich nicht immer alles gleichzeitig befriedigt werden, also müssen die in die große Retorte geworfen werden und dann kommt hinterher ein Amalgam der Bürgerwünsche raus als einheitlicher Staatswille, so wie wir es jetzt hier gehabt haben. Naja, da merkt man, das Moment der Zurückweisung kommt sogar auch noch vor. Ja, manches wird auch nicht befriedigt. Aber es wird nicht befriedigt unter der Vorgabe, es ging natürlich darum, alles zu befriedigen. Was dann wirklich rauskommt, soll die größtmögliche Befriedigung der größtmöglichen Zahl der Interessen sein. Also in dem Sinn meine ich dies. Und die Schwierigkeit ist auch die, man muss bei dem, wie da über den Staat nachgedacht wird oder über die politische Herrschaft nachgedacht wird, man muss den Weg finden, dieses wie überaus formell da gedacht wird. Und das habe ich mit diesem Soziologisieren vorhin deutlich machen wollen. An der Stelle muss man sehen, dass man da nicht immer in die Falle tappt, dass man selber den Inhalt ergänzt, den man kennt. Das ist eine richtige Falle. Die sagen, man muss vermitteln, ja, die Regierung oder meinetwegen die Parteien müssen den Bürgerwillen zu einem Staatsprogramm amalgamieren. Und man selber ergänzt dann, was man über die Parteien kennt und so weiter. Sondern man muss sich bei der Abstraktion bleiben, die man mitgeteilt kriegt. Hat die Funktion, die Einheit des Bürgerwillens herzustellen, die im Ausgangspunkt nicht gegeben ist, am Schluss aber als Staatswille existieren muss. Mehr wird nicht gedacht. Mehr steckt nicht drin in der Idee. Ich weiß, das ist auch bei der Soziologie immer sehr schwierig, nicht lauter Inhalt dazuzufügen, den man selber kennt. Wie? Wollte ich auch sagen, auch in der Soziologie, man kennt das kennt man auch aus dem Bereich der Soziologie. Heutzutage sind ja alle Gesellschaftswissenschaften ein bisschen soziologisiert. Ich bin mehr oder weniger am Ende. Ich kann noch am Schluss noch sagen, was man jetzt dann als aktuelle politikwissenschaftliche Forschung so kennt. Ja, da habe ich unten dieses Wahl- und Parteienforschung. Die Ermittlung, die Erforschung der Gründe der Wahlmüdigkeit und der Politikverdrossenheit, der Wählermotivation, der Wählerwanderungen und so weiter. Da nimmt das Fach den Standpunkt ein, so das ermitteln wir jetzt mal. Aber was ermitteln Sie? Eigentlich immer dieses Gelingen des Einfangens der Bürger durch die Politik. Ob die Wähler eigentlich noch so treu sind zu den Parteien, wie sie das früher mal waren. Nein, erfährt man dann, heute sind fast alle Wähler Wechselwähler. Naja, da kann man dann wieder sagen, das ist schwer für die Parteien, weil sie können sich nicht mehr auf eine stabile Wählerbasis verlassen. Andererseits ist es gut für die Parteien, weil die Wechselwähler sind immer abstraktere Staatsbürger. Also die haben immer viel Verständnis für das Staatsprogramm. Also die sind nicht parteilich, wie sagen wir mal, ein eingeschworener Sozialdemokrat. Und so weiter und so weiter. Dann werden Vor- und Nachteile gewälzt. Dann und so tritt man an die an die politischen Parteien oder ans Parlament ran und sagt, wir bieten uns als Politikberater an, wir kennen uns da aus. Aber wobei kennen Sie sich aus? Bei der Messung des Erfolgs oder Misserfolgs der Legitimitätserzeugung. So sind Sie dann auch manchmal Frühwanne der Systemloyalität der Bürger. Vorsicht, da läuft manches aus dem Ruder, ein Teil der Wähler geht überhaupt nicht mehr hin. Aber wie gesagt, das ist dann die Anwendung dieses Grundgerüsts, des gedanklichen Grundgerüsts auf empirischen Stoff, auf, ja, eben, was ich da jetzt erwähnt habe. Aber das Grundgerüst, das ist dieser Kerngedanke, Legitimität ist der Zweck und das Sachgesetz des Regierens. Und nochmal, das ist keine Wahrheit. Klar braucht es der demokratische Staat, dass die Leute sich gefallen lassen. Aber das Herstellen von gefallen lassen ist nicht sein Zweck. Gut, bin ich mal zu Ende mit dem. Ich muss nicht, wir können noch eine ganze Weile diskutieren, wenn das gewünscht wird, aber da muss irgendwer was sagen. Hast du was?
Kannst du noch mal darlegen, warum es den Staat heute wirklich braucht? Oder also mal eine gescheite Antwort noch mal ausgerichtet?
Man muss an eins denken dabei. Das wäre, also wenn man das jetzt macht, ne, das ist kein Beitrag zur Kritik der Politologie. Das wäre ja genau das, was er hin gesagt hat. Naja, die sagen eins, nun setze ich eine andere Erklärung daneben und sage meine. Ja, dann haben wir schon mal zwei. Also insofern muss das, was ich jetzt da sagen will, dass das eine unbrauchbare Art ist, sich mit dem Gegenstand zu befassen. Das muss verstehbar sein, ohne dass man selber eine ausgearbeitete Alternativtheorie dazu hat. Natürlich kann man das machen. Und im Grund habe ich im Kern die Hauptsache auch schon gesagt, schon zweimal sogar. Eine kapitalistische Gesellschaft, in der Privateigentum herrscht, gibt es ohne Staat nicht. Die ist überhaupt auch das Produkt des Staats. Die kann man sich gar nicht, da ist es sogar Blödsinn, sich das zu denken mit, da gäbe es erst einen Kapitalismus und dann merkt wer, das geht ohne Staat ja gar nicht, dann muss einer her. Sondern es kommt zu den Verhältnissen gar nicht, es kommt gar nicht zur Macht des Privateigentums, wenn nicht ein Staat eben welchen die Verfügung über das Ihrige exklusiv zuschreibt und alle anderen von dem Zugriff davon ausschließt. Und erst diese Einrichtung und Schutz des Eigentums, das ist die große Quelle, das ist die große machtmäßige, gewaltmäßige Quelle der kapitalistischen Gesellschaft. Denn dieser Ausschluss, der auf der einen Seite Besitzlose hat und auf der anderen Seite die Monopolisierung der Mittel, dieser Ausschluss ist quasi der große Zwang zu der Sorte Kooperation, von der die Gesellschaft dann lebt. Die einen müssen, damit sie leben können, sich dem Gewinnstreben der anderen zur Verfügung stellen, die die Mittel haben und die einen bloß die für sie selber notwendige Arbeit verrichten lassen, wenn sie dabei die anderen, die Besitzer der Mittel, reicher machen. So, das ist wirklich der Kern ist, dieses Verhältnis gibt es nicht ohne Gewalt. Aber das heißt nicht, dass Menschen nicht ohne sie beherrschende Gewalt zusammenleben können. So, diese Anthropologisierung dieser Ordnung, die haben die Politologen alle gern in dieser grundsätzlichen ersten Abteilung politische Theorie aus der Menschennatur den Staat ableiten. Und die ganze Menschennatur haben sie vom Kapitalismus. Von woanders wissen sie ja gar nicht her, wie die Menschen sind. Also ein schöner Zirkel. Man schaut sich die Leute und ihr Betragen unter der Ordnung an, denkt sich, Die ohne Gewalt, ohne staatliche, ohne Schutzmann, denen möchte ich ohne Schutzmann nicht begegnen. Ja, und schon ist der Staat abgeleitet. Als Hilfsmittel der Menschen gegen ihre Mitmenschen. Okay. Machen wir Schluss, ja?